die Pest ist real, sie ist da, ohne Panik machen zu wollen. Es ist eine Krankheit, die wir im Auge behalten sollten. Und jetzt überlegen Sie mal, Sie kommen da mit geschwollenen Lymphknoten zu einem Arzt. Da müssen Sie im Grunde Glück haben, wenn derjenige eine Reiseanamnese macht und fragt, wo waren Sie eigentlich die letzte Woche? Wenn die geschwollene Lymphknoten sehen, dann ist das erstmal eine Erkältung. Wenn die Antibiotika rechtzeitig gegeben werden, ist die Pest absolut beherrschbar. Aber es muss eben rechtzeitig geschehen.
Für diese Folge von Geschichte Europas hat sich Dr. Alexander Berner eingeladen, mit dem ich über die Pest spreche. Dabei beschreibt er mir nicht nur den Erreger und das Krankheitsbild, sondern er erklärt mir auch, dass wir uns tatsächlich auch aktuell in einer schon über 100 Jahre währenden Pestepidemie befinden. Zuallererst hatte ich ihn aber gebeten, sich kurz vorzustellen und zu sagen, was ihn zum Experten für dieses Thema gemacht hat.
Ja, mein Name ist Dr. Alexander Berne. Ich bin Historiker, eigentlich Spezialist für das Mittelalter, aber davon habe ich mich mittlerweile ja nicht wirklich verabschiedet, sondern so ein bisschen emanzipiert. Mich interessieren tatsächlich alle Epochen, die die Geschichte zu bieten hat, auch unabhängig davon, ob es schon Schrift gibt oder nicht. Die Pest tatsächlich hat mich schon geraume Zeit interessiert, weil es einfach so eine große Zäsur innerhalb der Menschheitsgeschichte ist. Und zwar aus meiner damaligen Perspektive des Mittelalters eben. Ne? Der Schwarze Tod war dann aber tatsächlich nur so die zugegebenermaßen riesige Spitze des Eisbergs. Aber darunter war eben noch sehr, sehr viel mehr Pestgeschichte zu entdecken. Und so habe ich zunächst Lehrveranstaltungen zur Pest gegeben, um dann die Ausgabe Die Pest der Zeitschrift GeoEpoche fachlich zu beraten. Und das Ganze hat mich dann schließlich qualifiziert, um die große Sonderausstellung Pest im LWL-Museum für Archäologie mit zu begleiten, ja, dort mein wissenschaftliches Volontariat zu absolvieren und dann weiterhin als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort zu arbeiten und diese Ausstellung zu betreuen.
Und diese Ausstellung, wie lange ist die gelaufen und wann war die, wie lief da die Vorbereitung?
Ja, die Ausstellung läuft tatsächlich immer noch. Die ist verlängert worden bis Mitte November, bis zum 15. November und ist in jedem Fall einen Besuch wert, wie ich finde. Das ist die erste wirklich große kulturgeschichtlich-archäologische Ausstellung, die sich dezidiert mit der Pest auseinandersetzt. Das gab es so vorher noch nicht. Und ich finde, wir haben da wirklich einen ganz guten Job gemacht, dieses dann doch nicht ganz einfache Thema in eine Ausstellung zu verwandeln. Die Idee zur Pest als Ausstellung ist in Herne tatsächlich bereits im Jahr 2011 geboren worden. So richtig heiß wurden die Vorbereitungen dann eben mit 2017, dem Jahr, in dem ich in Herne angefangen habe. Und dann wurde diese Ausstellung eben in 2 Jahren auf die Beine gestellt.
Hat diese Verlängerung irgendwas mit der aktuellen Situation zu tun? Also für den Kontext, wir sind gerade im August 2020 und mitten in der Covid-19-Pandemie hat man jetzt gesagt, aus gegebenem Anlass, Thema Krankheit ist gerade überall vorhanden, machen wir diese Ausstellung noch ein bisschen weiter?
Ja, da treffen Sie den Nagel auf den Kopf. Eigentlich wäre die Laufzeit im Mai 2020 geendet, aber aufgrund von Corona, aufgrund der damit verbundenen Einschränkungen und eben auch aufgrund der damit verbundenen hohen Nachfrage seitens der Besucherinnen und Besucher, aber auch seitens der Presse, hat man sich dann entschieden, diese ja unverhofft aktuelle Ausstellung bis zum 15.11. zu verlängern.
Jetzt haben Sie eben ja selber schon gesagt, der Schwarze Tod im Mittelalter ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, wir fangen am besten erstmal damit an. Was ist die Pest denn überhaupt?
Die Pest ist eine hoch ansteckende bakterielle Infektionskrankheit und vergleichbar mit der derzeit herrschenden Covid-Pandemie ebenfalls eine Zoonose, die also vom Tier auf den Mensch übertragen wird. Sie, wie gesagt, ist bakteriellen Ursprungs. Der Erreger ist ein Bakterium, nämlich Yersinia pestis. Die Pest hat verschiedene Verlaufsformen, für die aber immer das gleiche Bakterium verantwortlich ist. Was man so kennt, ist die Beulenpest mit den beinahe klassischen Symptomen der ja groß geschwollenen Lymphknoten, der sogenannten Pestbeulen. Dann gibt es die Verlaufsform der Lungenpest, bei der der Erreger über die Blutbahn die Lunge besiedelt. Das ist insofern ein besonders schwerer Verlauf, als dass auch eben die Ansteckungswahrscheinlichkeit deutlich zunimmt, denn dann braucht man eben keinen Vektor, keinen tierischen Überträger mehr des Bakteriums, sondern eine Ansteckung funktioniert dann ganz ähnlich wie bei Covid-19 über Tröpfcheninfektionen. Und die dritte Verlaufsform ist die sogenannte septikämische Pest. Sobald der Erreger das Lymphsystem verlässt und die Blutbahn befällt, kann es dann eben zu einem kompletten Systemversagen kommen, sobald eben dann die lebenswichtigen Organe vom Bakterium besiedelt werden und damit eben auch zerstört werden.
Also die septikämische Pest ist aber immer quasi das Sekundäre, wenn man sich schon die Beulen- oder die Lungenpest eingehandelt hat und das dann auf die anderen Organe überspringt.
In der Regel ist das so. Es kann tatsächlich auch unmittelbar zu einer septikämischen Pest kommen, besonders dann, wenn beispielsweise Wunden infiziert werden. Das ist so ein Fall, wo es dann eben unmittelbar zu einer primären septikämischen Pest kommen kann. Genauso ist es, wenn man beispielsweise mit dem Pestbakterium infiziertes Gewebe zu sich nimmt, beispielsweise im Nahrungsprozess. Auch dort kann es dann direkt zu einer septikämischen Ausprägung der Pest kommen.
Sie sagten eben, das ist eine Zoonose, also eine vom Tier ursprünglich übersprungene Krankheit. Wem verdankt man denn die Pest?
Tja, wem genau wir das verdanken, ist unklar. Also was im Grunde das primäre Reservoir war, das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass die Pest ursprünglich und bis heute vor allem in Nagetierpopulationen endemisch ist. Und da gibt es eben nicht nur die sprichwörtliche Pestratte. Auch Murmeltiere tragen die Pest in sich, so süß sie doch sind. Speziell in der Mongolei ist es gefährlich, sich mit diesen Tierchen abzugeben. In den USA heute sind es Präriehunde und diverse Hörnchen. Und eben solche Hörnchen und aber eben auch Ratten finden sich beispielsweise auch in Afrika, insbesondere im Subsahara-Afrika, Demokratische Republik Kongo etc. und eben auch Madagaskar. Da sind die Ratten am wichtigsten.
Aber die Ratten und andere Nagetiere sind ja nicht die Tiere, die direkt die Pest dann auf den Menschen übertragen. Das ist ja dann in diesen Fällen, so wie ich das selber verstehe, der Floh.
Korrekt, genau. Also die Pest ist zunächst einmal eine Krankheit dieser Nagetiere, die daran tatsächlich auch erkranken und sterben, weshalb Pestepidemien, die auf den Menschen übertragen werden, häufig angekündigt werden durch ein vorangehendes Nagetiersterben. Da kann man das ganz gut beobachten. Was nicht heißt, dass es nicht die Pest gewesen sein kann beim Menschen, wenn dieses Nagetiersterben in der historischen Überlieferung vorher fehlt. Also da muss man schon so ein bisschen differenziert und mit wachem Auge gucken. Aber um die Pest auf den Menschen zu übertragen, braucht es einen Helferlein sozusagen, einen Vektor, wie die Biologen sagen, also einen Überträger des Bakteriums auf den Menschen. Und diese Rolle übernimmt bekanntermaßen der sprichwörtliche Pestfloh, Xenopsylla cheopis, ein spezieller Floh, ein Rattenfloh, der eben das infizierte Blut seines natürlichen Wirtes, also beispielsweise der Ratte, zu sich nimmt bei einer Blutmahlzeit. Dann stirbt dieser Wirt dann an der Pest gegebenenfalls und der Floh tut das, was wir im Zweifel auch tun würden. Wir würden uns etwas anderes als Nahrungsgrundlage suchen. Und diese andere Nahrungsgrundlage kann eben der nächstgelegene Warmblüter sein, unter Umständen eben der Mensch. Das heißt nicht, dass Xenopsylla der einzige Vektor ist, auch nicht der einzige natürliche Vektor für die Pest. Der Menschenfloh Pulex irritans kann ebenfalls die Pest übertragen, wenn auch nicht so gut wie das Xenopsylla kann. Und einige Läuse und Milben stehen ebenfalls in dringendem Verdacht der Hilfeleistung.
Aber prinzipiell also kleine Insekten und Krabbeltiere, die dafür verantwortlich sind. Denen selber kann dann Yersinia pestis aber nichts anhaben. Also der Floh stirbt nicht an der Pest dann.
Er tut es indirekt unter Umständen. Bei Xenopsylla ist es folgendermaßen. Der nimmt eben mit der Blutmahlzeit eine erhebliche Menge an Bakterien in sich auf. Und diese Bakterien sind genetisch so programmiert, dass sie den Vormagen von Xenopsylla, des Pestflohs, verklumpen, verkleben und damit versperren. Das heißt, der Floh nimmt zwar eine Blutmahlzeit auf, die kommt aber nicht in seinem eigentlichen Magen an. Mit anderen Worten, er frisst und bleibt trotzdem hungrig. Und das führt dazu, und wiederum verhält er sich so, wie wir Menschen uns dann auch verhalten würden, er versucht weiter verzweifelt Nahrung aufzunehmen aus reinem Selbsterhaltungstrieb. Und das tut er, indem er sticht und sticht und sticht. Und bei jedem Stich gelangt durch Reflux, also durch Rückfluss, tatsächlich eine bestimmte Menge an Bakterien in die neue Nahrungsgrundlage. Und wenn der Floh eben dabei ist, gerade sich beim Menschen eine Blutnahrung zu beschaffen, dann gelangt das Bakterium eben so aus dem Flohvormagen in den Menschen. Gesetzt den Fall, der Floh findet keinen weiteren Wirt, dann stirbt er letztendlich auch selbst an der Pest. Und nicht nur gesetzt den Fall, er findet keinen Wirt, sondern die Nahrungsaufnahme, die endgültige Nahrungsaufnahme ist einfach verhindert, weil der Vormagen verklumpt ist. Letztlich stirbt er also auch.
Okay, also dieses verzweifelte, immer wieder andere Wirte eventuell beißen, um noch irgendwie Nahrung zu kriegen, es nicht zu packen. Das klingt ja wirklich so, als ob das ja, wissen Sie, der perfekte Sturm ist, dass sich dann der Floh dann dadurch die Pest, die Krankheit weiter verbreitet, als es jetzt unter anderen Umständen passieren würde. Also das ist ja dann wirklich so ein, im Zweifelsfall eine richtige Panikreaktion und dann wird alles gebissen, was in die Nähe kommt.
Ja, so ist es. Also das Bakterium ist extrem gut angepasst.
Wenn sich jetzt ein Mensch die Pest eingefangen hat, die Bäumenpest war ja die häufigere Form. Wie wirkt sich das aus? Wie stellt sich die Pest dar, wenn man sie hat?
Tja, wenn wir von der Beulenpest ausgehen, dann gibt es eine Inkubationszeit, also eine Zeit zwischen Infektion und tatsächlichem Ausbruch der Krankheit, die ein paar Tage betragen kann. Und dann geht es im Grunde los mit geschwollenen Lymphknoten. Und zwar vor allen Dingen den Lymphknoten, die dem Stich am nächsten liegen. Also die kriegen erstmal so die volle Wucht der Infektion zu spüren. Diese Lymphknoten schwellen, weil die Lymphe eben so nach der Haut das nächste Abwehrbollwerk des menschlichen Körpers ist. Und das Abwehrsystem des menschlichen Körpers merkt eben, dass da ein Eindringling drin ist und schickt eben jede Menge der eigenen Abwehreinheiten, weiße Blutkörperchen etc. In diesen Lymphbereich, in diesen Lymphknotenbereich, um die Infektion möglichst aufzuhalten. Dort sammeln sich dann eben abgetötete Bakterien, dort sammeln sich zerstörte Zellen des menschlichen Abwehrsystems und all das ergibt dann zusammen die Füllung der Pestbeule sozusagen. Ja. Und diese Füllung geht im Grunde so weit weiter, bis dann irgendwann einfach das Fassungsvermögen dieses Lymphknoten erschöpft ist und dann bricht er irgendwann auf im besten Fall nach außen, denn dann ist diese ganze eklige Bakterienmatsche in der Lage, nach außen abzufließen. Im schlechten Fall bricht diese Pestbeule nach innen auf und dann kommt es ziemlich sicher zu einer septikämischen Verlaufsform der Pest, weil sich dann eben die Bakterien ungeschützt in die Blutbahn ergießen können. Wenn es ebenfalls schlecht läuft, gelangt der Erreger dann eben auch aus dem Lymphsystem irgendwann in die Lunge. Mit der genannten Verlaufsform der Lungenpest. Das Ganze geht einher mit höllischen Schmerzen. Also diese Pestbeulen sind extrem empfindlich und schmerzen fürchterlich. Hinzu kommen Gelenkschmerzen und hohes Fieber. Das sind so die gängigen Symptome. Bei einer schweren Verlaufsform kommt dann nach und nach eben auch noch eine Lungenentzündung dazu. Gesetzt den Fall, es ist die Lungenpest oder eben Organversagen, wenn eben der Erreger über die Blutbahn verschiedene Organe befällt.
Wieso ist das Immunsystem dann nicht in der Lage, diese Yersinia pestis Infektion besser zu bekämpfen oder für den Körper, dass der Körper besser damit klarkommt? Liegt es einfach daran, dass dann so viel Erreger auf einmal sich in den Lymphknoten sammelt?
Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist der Pesterreger, das Bakterium Yersinia pestis, von seiner äußeren Erscheinungsform unglaublich langweilig. Das ist ein kleines Stäbchen. So. Mehr nicht. Keine Geißeln, kein nichts. Das Bakterium kann sich nicht selbstständig fortbewegen, ist also auf einen gewissen Fluss angewiesen, in dem es sich fortbewegen kann. Mit dem es fortbewegt wird, besser gesagt. Und allein das sorgt schon mal dafür, dass das Immunsystem nicht so schnell auf ihn aufmerksam wird. Das Pestbakterium hat selbst auch eine Evolution durchgemacht. Es hatte früher tatsächlich einmal eine Geißel zur eigenständigen Fortbewegung. Aber sobald irgendetwas mit Geißeln im menschlichen Blutkreislauf oder in der Lymphe oder wo auch immer unterwegs ist, dann merkt das Immunsystem sofort, Momentchen mal, unsere körpereigenen Zellen haben keine Geißeln, beziehungsweise nicht solche, und sehen gar ganz anders aus und beginnen sofort mit der Bekämpfung. Das heutige und auch das Yersinia pestis Bakterium des Mittelalters und auch der Spätantike hat keine Geißel mehr. Insofern reagiert das Immunsystem erst sehr, sehr spät und dann ist es eben häufig schon zu spät. Was nicht heißt, dass jede Infektion zwingend eben so verlaufen muss.
Da wollte ich auch als nächstes jetzt hingehen. Wie ist denn in, ich sag mal, vor modernen medizinischen Zeiten die Sterblichkeitsrate bei den verschiedenen Pesttypen?
Ja, also die ist vergleichbar mit heutigen unbehandelten Verlaufsformen. Also man kann schon bei der Beulenpest davon ausgehen, dass so ungefähr Pi mal Daumen jede zweite Infektion unbehandelt zum Tode führt. Das ist schon relativ heftig. Aber die Letalität, also die Tödlichkeit, wenn man das einmal vereinfacht so ausdrücken darf, der Lungenpest oder der septikämischen Pest ist eben nochmal deutlich höher. Da bewegen wir uns zwischen 90% und 100%.
Also bei der Beulenpest ist es quasi ein Münzwurf und bei den anderen Formen ist es eigentlich ziemlich sicher, dass man daran stirbt. Wie schnell geht diese Krankheit dann vor sich bis zum Tod?
Auch da ist es unterschiedlich. Die Beulenpest ist eine etwas langsamere Verlaufsform als die beiden anderen Fälle. Auf genaue Zeiten möchte ich mich da gar nicht so unbedingt festlegen, weil das schließlich auch immer so eine individuelle Geschichte ist. Je nachdem, wie der die kranke Person, in welcher Verfassung diese Person eben ist. Ist das eine fitte Person? Ist das Immunsystem gut trainiert? Dann kann es eben sein, dass diese Verlaufsform ein schwächeres Niveau nur erreicht und dass das Ganze eben dann auch innerhalb einer Woche mehr oder weniger gegessen ist. Insbesondere dann, wenn eben medizinische Hilfe geleistet werden kann, was heutzutage Gott sei Dank eigentlich gar kein Problem mehr ist. Ansonsten kann aber auch, also es gibt genügend glaubhafte Berichte von Erkrankten, die an der Lungenpest eben erkrankt sind und die innerhalb von weniger als einem Tag gestorben sind. Es kann also wirklich rasend schnell gehen.
Also ähnlich wie bei vielen anderen Krankheiten auch, Vorerkrankungen oder besonders hohes Alter oder vielleicht auch besonders jung sein ist ein Nachteil bei der Pest.
Es gibt bestimmte Risikogruppen. Das sind natürlich die alten, schwachen Kranken, die Kinder, bei denen das Immunsystem noch nicht so ausgeprägt ist oder sonst wie irgendwie vorbelastet, selbstverständlich. Also ein erwachsener Mensch, der gut im Futter steht, hat bessere Chancen.
Inwiefern kann man die Pestpandemien, die es gab, wir werden da wahrscheinlich gleich mal genauer drauf eingehen, mit anderen historischen Epidemien oder Pandemien vergleichen? Also mir sind da spontan Pocken, Cholera und Influenza eingefallen.
Tja, die kann man auf vielfältige Art und Weise miteinander vergleichen und wird feststellen, dass es auf bestimmten Ebenen Ähnlichkeiten gibt und auf anderen Ebenen eben gravierende Unterschiede. Wenn wir allein beim Erreger einmal sind, die Pocken werden von Viren hervorgerufen, Influenza ebenfalls, während die Pest eine bakterielle Infektion ist. Da haben wir schon mal einen ganz deutlichen Unterschied, der sich eben auch darin äußert, wie man das Ganze behandelt. Dank den Segen der modernen Medizin können wir ja bakterielle Infektionen heutzutage sehr, sehr wirkungsvoll mit Antibiotika bekämpfen. Das gilt selbstverständlich auch für die Pest, zum Glück. Und mit Viren haben wir eben so unsere Probleme. Das ist bei der Variola, bei den Pocken ist es Gott sei Dank gelungen, diese Krankheit auszurotten in den 70ern. Aber Influenza stellt uns aufgrund seiner unglaublich hohen Mutabilität alljährlich vor neue Probleme. Und den Spaß werden wir vermutlich mit Covid auch haben.
Interessante Vorhersage. Bin ich mal gespannt, wie sich das da auch in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln wird. Ich habe mich so weit reingelesen, dass ich meine zu verstehen, dass man in der historischen Pestforschung von drei Pandemien ausgeht, die für Europa einigermaßen relevant sind. Einmal die Justinianische Pest, dann der Schwarze Tod im Mittelalter und dann nochmal so zum Ende des 19. Jahrhunderts hin. Liege ich da richtig oder bin ich da irgendwo in der Forschung falsch abgebogen?
Sie sind nicht falsch abgebogen, vielleicht muss man hier und da ein paar Schrauben nachziehen. Diese klassische Dreiteilung der Pestgeschichte in drei Pandemien, das muss man, glaube ich, voranstellen, ist ganz klar eine eurozentrische Sichtweise auf die Pest. Würden Sie mit chinesischen Pestforschern reden, würden die Ihnen ganz klar eine völlig andere Einteilung liefern. Ja? Die Pest ist in China zu völlig anderen Zeiten aufgetreten und hat dort eben auch Seuchenzug an Seuchenzug gereiht unter Umständen in bestimmten Zeitstellungen, wo sie eben dann beispielsweise in Europa gar keine Rolle gespielt hat. Also das muss man, glaube ich, voranstellen. Diese Dreiteilung, diese klassische, ist klar eurozentrisch. Die erste Pandemie beginnt mit der Justinianischen Pest. Es ist begrifflich immer so ein bisschen schwierig, die erste Pandemie mit der Justinianischen Pest gleichzusetzen, weil die Justinianische Pest eigentlich die erste Welle der ersten Pandemie bezeichnet, nämlich diejenigen zur Regierungszeit von Kaiser Justinian in Byzanz. Tatsächlich ist es dann aber zu zahlreichen Pestwellen gekommen, sodass die Pest aus Europa tatsächlich erst im 8. Jahrhundert verschwunden ist. Wir wissen nicht wohin, wir wissen nicht warum. Und selbes Muster gilt im Grunde auch für die zweite Pandemie, der schwarze Tod des Mittelalters, Mitte des 14. Jahrhunderts, 1347 bis 1353, ist tatsächlich die erste Welle der zweiten Pandemie. Und darauf folgen eben noch zahlreiche andere Wellen, bis die Pest dann schließlich im 18. Jahrhundert aus Europa wirklich verschwindet. Und bis dahin gilt die zweite Pandemie. Die dritte Pandemie beginnt tatsächlich also um die Mitte des 19. Jahrhunderts in China, wo sie dann tatsächlich irgendwann die britische Kronkolonie Hongkong erreicht und von dort in alle Welt, auf alle Kontinente verteilt wird. Und die dritte Pestpandemie, die dauert bis heute an. Genetisch, das ist ganz interessant, gehen alle heutigen Pestfälle auf diese dritte Pandemie zurück. Und das ist tatsächlich so der Moment, wo die Pest auch ihre alte Welt sozusagen verlassen hat und ebenfalls nach Australien gekommen ist, in die USA gekommen ist. Und in den USA ist sie seitdem eben auch endemisch.
Also endemisch heißt, dass es da eine Population an Nagetieren, hatten Sie ja gesagt, gibt, unter der das so verbreitet ist, dass es auch immer wieder mal passiert, dass sich irgendwo jemand dann mit einem Pestfall infiziert, auch heute noch.
Ganz genau. Also wenn sie in den westlichen Staaten und im mittleren Westen, also bis Colorado ungefähr, wandern gehen, dann finden sie eben in ausgesuchten Gebieten tatsächlich auch Warnschilder, die auf die Pest hinweisen. Beware of the plague oder keep away from squirrels, also haltet euch von Hörnchen fern, achtet auf die Pest, denkt dran, Achtung, Pest. Das gibt's da durchaus. Und hin und wieder kommt es dort eben auch zum Übertrag. Das ist selten, aber es kommt immer mal wieder vor. Also im Jahr 2015, lassen Sie mich nicht lügen, gab es so ungefähr 15, 16 Übertragungen in den USA auf den Menschen, von denen ich glaube 4 tatsächlich auch tödlich geendet sind. Ein einziger dieser Fälle war nicht aus den westlichen Staaten, sondern stammt von den großen Seen und das war eben ein Laborunfall.
Also das heißt, die Antibiotika, die wir haben, die heutzutage sind zwar gut, aber eben nicht, keine sichere Bank sozusagen.
Die sind schon sichere Bänke. Allerdings muss die Pest dazu rechtzeitig und korrekt diagnostiziert werden. Und jetzt überlegen Sie mal, Sie kommen in einem normalen Erste-Welt-Industrieland oder schon weiter hinaus, Dienstleistungsgesellschaft, Sie kommen da mit geschwollenen Lymphknoten zu einem Arzt. Da müssen Sie im Grunde Glück haben, wenn derjenige eine Reiseanamnese macht und fragt, wo waren Sie eigentlich die letzte Woche? Die Ärzte und Ärztinnen und Ärzte leiden natürlich auch unter erheblicher Arbeitsbelastung. Wenn die geschwollene Lymphknoten sehen, dann ist das erstmal eine Erkältung. Und dann kann es eben unter Umständen zu einer Fehldiagnose kommen und unter Umständen ist es dann eben zu spät für eine Antibiotika-Behandlung. An und für sich, wenn die Antibiotika rechtzeitig gegeben werden, ist die Pest absolut beherrschbar. Aber es muss eben rechtzeitig geschehen.
Okay, ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass es auch viele Leute gibt, die denken, dass die Pest, sagen wir mal, ausgestorben ist, weil das ist halt so eng mit dem Mittelalter ja auch verbunden in unserer Erinnerung, dass man, wenn man Leute fragen würde, gibt es die Pest überhaupt noch, wahrscheinlich viele mit einiger Überzeugung sagen würden, natürlich nicht.
Ja, die Pest ist nicht ausgestorben. Sie gibt es nach wie vor. Wie gesagt, sie ist weltweit verbreitet. Europa ist derzeit pestfrei, es sei denn, gerade ja nicht, weil niemand reist, es sei denn, sie wird von außen eingetragen. Auch Australien ist pestfrei, aber gerade in Zentral- und Ostasien kommt es immer wieder zu vereinzelten Pestfällen. Jüngst hat CNN und dann eben auch in Übernahme der Meldung der Spiegel Online von einem 15-jährigen Mongolen berichtet, der sich beim Verzehren eines infizierten Murmeltiers, das ist dort eine traditionelle Jagdbeute, mit der Pest infiziert hat und daran gestorben ist. Was tatsächlich gerade derzeit niemand wahrnimmt, ist der aktuelle Ausbruch der Pest in der Provinz Ituri in der Demokratischen Republik Kongo. Das ist insofern schwierig, als dass diese Provinz im ohnehin bettelarmen Kongo nochmal eine sehr gebeutelte Provinz ist durch Bürgerkrieg etc. Die haben viele Flüchtlinge und dort ist es eben jetzt auch zu Lungenpestfällen gekommen. Und auch wenn die WHO eben das Risiko derzeit als gering einschätzt, möchte ich mir lieber nicht ausmalen, was passiert, wenn die Lungenpest in diesen großen Flüchtlingslagern ausbricht. Die Pest ist real, sie ist da, ohne Panik machen zu wollen. Es ist eine Krankheit, die wir im Auge behalten sollten.
Dann fangen wir am besten nochmal vorne an. In Europa, ja, wir sind eurozentrisch, aber ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann ist das einigermaßen in Ordnung, finde ich. Wie verlief die Justinianische Pest?
Tja, die Justinianische Pest gelangt Mitte des 6. nachchristlichen Jahrhunderts, genau im Jahr 541, überschreitet unseren Erkenntnishorizont, beziehungsweise den Erkenntnishorizont der klassischen historischen Bildung, wenn man so möchte. Denn wir schauen ja beispielsweise nicht ins Sassanidenreich, was da um die Zeit passiert. Wir haben um dieselbe Zeit eben in China ebenfalls große Ausbrüche. Und dann gelangt die Pest eben offenbar von Osten kommend. Es gibt einige Wissenschaftler, die meinen, sie käme zu dem Zeitpunkt bereits aus Subsahara-Afrika. Das halte ich für weniger wahrscheinlich. Gelangt die Pest nach Ägypten. Und Ägypten ist zu dieser Zeit eine oströmisch-byzantinische Provinz. Und die Kornkammer des Byzantinischen Reichs und mit den Getreidelieferungen, die per Schiff über das Mittelmeer dann in die Hauptstadt Konstantinopel gebracht wurden, sind eben dann auch die Wirte der Pest, also die Ratten, gemeinsam mit ihren Vektoren nach Konstantinopel gekommen, eingetragen worden und dort hat es dann eben einen großen Ausbruch der Pest gegeben, der in tollsten Farben, insbesondere von Procopius von Caesarea, das ist da unser Hauptzeuge, geschildert wird. Also man habe gar nicht gewusst, was da auf einen zukommt, ein Krankheitsbild, was sich gegeben hat, ein gesellschaftliches Bild von apokalyptischem Ausmaße. Es seien so viele Leichen da gewesen, dass man sie gar nicht mehr hätte ordnungsgemäß beisetzen können. Man habe Türme der Stadtmauer abgedeckt und die Leichen in die Türme geworfen und dann wieder einen Deckel draufgesetzt, um zumindest die Toten aus dem Stadtbild herauszubekommen. Ja, das ist so ein Punkt. Und dann gibt es eben noch viele andere Dinge, die Prokop erzählt. Dabei muss man allerdings immer im Hinterkopf haben, dass Prokop zum einen Kaiser Justinian überhaupt nicht leiden konnte und ihn in ein möglichst schlechtes Licht rücken wollte. Heißt also krankes Reich, kranker Kaiser oder auch krankes Reich, schlechter Kaiser. Und je dramatischer er diese Schilderung eben stilisiert, desto schlechter erscheint sein Feind, der Kaiser Justinian. Und zum anderen möchte Prokopius zeigen, dass er ein Gelehrter ist. Und das tut er, indem er in seiner Darstellung des Pestausbruchs auf den Meister, die Blaupause der Seuchendarstellung schlechthin zurückgreift, nämlich Thukydides, der die attische Seuche eben geschildert hat in Athen, im Peloponnesischen Krieg, sodass wir bei der Auswertung von Prokop immer so ein bisschen vorsichtig sein müssen, was denn da für bare Münze zu nehmen ist und was einerseits Stilisierung, andererseits eben politische Übertreibung ist.
Diese attische Seuche, war das auch schon die Pest gewesen oder war die Justinianische Pest das erste Mal, dass das in Europa aufgetreten war?
Darauf kann ich eine zweigeteilte Antwort geben. Es ist nämlich folgendermaßen, die Forschung streitet sich immer noch, was denn die attische Seuche gewesen sein soll. Es hatte auch Untersuchungen, also archäogenetische Untersuchungen des Kerameikos gegeben, also des Friedhofs in Athen. Und das hat so zu gemischten Ergebnissen geführt. Was wir sagen können, ist, dass es definitiv nicht die Pest war. Es wird irgendeine andere epidemische Krankheit gewesen sein. Da sind verschiedene Kandidaten im Spiel, Fleckfieber, Typhus, sonst was, also alles Mögliche. Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Zum anderen muss man sagen, dass die Pest auch bei uns deutlich älter ist als die Justinianische Pest. Es hat wohl nur keine pandemischen Ausmaße genommen. Heißt also, wir haben, also der älteste Pestfall im heutigen Deutschland ist ebenfalls fast 5000 Jahre alt und stammt aus dem Raum Augsburg-Hauenstetten. Das ist also in der Jungsteinzeit, und dort haben wir eben Bestattungen beproben können, in denen wir dann archäogenetisch nachweisen konnten, dass diese Personen an Yersinia pestis gestorben sind.
Und da besteht auch kein Zweifel.
Kein Zweifel, völlig zweifelsfrei.
Interessant. Das heißt, die Justinianische Pest war quasi nur die erste Pestpandemie und nicht das erste Auftreten der Pest in Europa.
Genau, es war der Aufgalopp der ersten Pestpandemie.
Prokop hat versucht, Justinian da negativ darzustellen. Wie waren denn, abgesehen davon, dass man zu drastischen Maßnahmen greifen musste, um mit den Toten Herr zu werden, wie hat man sonst auf die Pest reagiert? Im Byzantinischen Reich und im Rest auch von Europa vielleicht.
Im Byzantinischen Reich, speziell in Konstantinopel, konnte man zurückgreifen auf die, ja, im Grunde auf die klassische griechische Medizin, die von Hippokrates von Kos begründet worden ist, die dann eben auch noch weiter ausdifferenziert worden ist. Galenos von Pergamon, und diverse andere berühmte Ärzte, die dann eben den Grundstock für den klassischen Kanon der antiken Medizin gelegt haben, insbesondere das System der Humoralpathologie, nachdem eben der menschliche Körper ja, im Grunde lebendig gehalten wird von vier Körpersäften: Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. Wir wissen bis heute nicht, was schwarze Galle ist oder sein soll. In jedem Fall, sobald ein Gleichgewicht dieser Säfte herrscht, galt man als gesund. Dann herrschte eben Eukrasie, Gleichgewicht. In dem Moment, wo dieses Gleichgewicht der Säfte eben gestört ist, herrscht Dyskrasie, ein Ungleichgewicht, und dann ist der Mensch eben krank. Und die ja, spezifische Konstellation der Säfte zueinander lässt dann eben Rückschluss auf die Art der Krankheit. Auf dieses System hat man sich eben groß gestützt, eben in Konstantinopel, wie übrigens im Grunde bis zur Entdeckung des Tuberkulosebakteriums durch Robert Koch im 19. Jahrhundert und weit darüber hinaus. Also das ist der Grundstock vormoderner Medizin, die Humoralpathologie. Auf der anderen Seite hat man versucht, dem Ganzen spirituell zu begegnen, indem man beispielsweise Prozessionen veranstaltet hat, indem man eine besondere Ikonenfrömmigkeit an den Tag gelegt hat. Und Kaiser Justinian hat eine sehr interessante, besondere ja, Strategie zusätzlich gewählt. Er hat einen Feiertag, der eigentlich dem Herrn Jesus Christus geweiht war, nämlich das Fest der Hypapante. Das kennt heute kein Mensch mehr. Das Fest der Präsentatio Jesu in Templo, also das Fest, wo der Jesusknabe im Tempel präsentiert wird, wo diesem biblischen Moment gedacht wird. Das widmet er um zu einem Fest zu Ehren der Jungfrau Maria, der Gottesmutter, die ja als besonders zugänglich für die Fürbitten der Menschen galt. Dieses Fest ist tatsächlich bis heute noch Teil unseres Festtagskalenders. Das ist nämlich kein anderes Fest als Maria Lichtmess. Und dieses Fest ist insofern der lange Schatten der Justinianischen Pest, den wir heute als solchen gar nicht mehr kennen. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das heißt, wir feiern heute Maria Lichtmess, weil damals ein Kaiser verzweifelt versucht hat, der Pest Einhalt zu gebieten.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Justinian ja auch selber an der Pest erkrankt. Und dass er überlebt hat, also wenn wir eben an das eben zurückdenken, das war ein Münzwurf, also er hätte auch genauso gut daran sterben können. Oder hatte er als Kaiser noch bessere Chancen aufgrund einer zusätzlichen medizinischen Versorgung?
Also keiner außergewöhnlichen medizinischen Versorgung, weil das medizinische System ja im Grunde für alle galt. Nichtsdestoweniger hat er natürlich eine besondere Form der Pflege genossen. Wir können davon ausgehen, dass ein Kaiser, wie ich das vorhin schon mal formuliert habe, gut im Futter stand. Er hatte selbstverständlich auch eine gehörige Portion Glück. Nichtsdestoweniger können wir an der Gestalt dieses Kaisers ganz wunderbar sehen, was die Pest in der Lage ist, mit Menschen anzustellen. Und damit meine ich gar nicht mal die äußere Erscheinung, sondern vielmehr die innere Einstellung. Wir können Justinians Herrschaft im Grunde ganz gut in zwei Blöcke einteilen. Wir haben vor der Pesterkrankung des Kaisers einen sehr, sehr energischen Kaiser, der mehr oder weniger ein recht klares Regierungsprogramm verfolgt, nämlich Renovatio Imperii. Wir wollen das Römische Reich in seinen ursprünglichen Grenzen wiederherstellen, und das heißt selbstverständlich auch eben das Weströmische Reich wiedererrichten, das zum damaligen Zeitpunkt eben schon auseinandergebrochen war und auf dessen früherem Territorium sich germanische Nachfolgestaaten niedergelassen haben. Justinian hat dann die Vandalen aus Nordafrika vertrieben, das wieder zur römischen Provinz gemacht, hat die Goten in Italien bekämpft, nicht ganz so erfolgreich, aber immerhin. Und dann kommt die Pest und er erkrankt selbst. Und im Anschluss daran haben wir wirklich eine völlig andere Politik, auf die er seinen Schwerpunkt setzt. Wir haben dann nämlich in erster Linie einen Theologen auf dem Kaisertum, der sich um die letzten Dinge Sorgen macht und in jedes Konzil eingreift, in jede Frage, die die Glaubensdinge betrifft, seinen Senf dazugibt. Also völlig anders als vor der Pesterkrankung.
Aber das muss ja dann auch auf die, ich sag mal, die Schlagkraft und auch die Verwaltung der von Byzanz einen unglaublichen Einfluss gehabt haben, wenn auf einmal Soldaten, Richter, Beamte etc. auch ja dezimiert wurden.
Ja, das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Und dieser Befund wird auch dazu beigetragen haben, dass das Byzantinische Reich sich eben nach außen hin, speziell in Momenten oder in Zeiten der Pest, tatsächlich verstärkt darauf verlegt hat, äußere Bedrohungen durch Tributzahlungen abzugelten. Wir finden dafür Belege Beispiele in der Zeit des Kaisers Maurikios, also einige Zeit, wenn auch nicht sonderlich viel Zeit, nach Justinian, der mit einem schweren Awarenangriff, also Reiterkrieger, zu kämpfen hatte, und die kann er tatsächlich de facto, also die stehen vor der Hauptstadt Konstantinopel, sind davor, diese Hauptstadt einzunehmen. Dann werden die aber auch selbst von der Pest getroffen und der Khan verliert angeblich 7 seiner Söhne. Und so wird dann eben die Grundlage dafür geschaffen, dass Maurikios mit einer erheblichen Tributleistung diese Awaren dann eben von der Hauptstadt fernhalten kann, sie zum Abzug bewegen kann. Das ist ganz interessant, die byzantinische offiziöse Geschichtsschreibung spricht natürlich von Geschenken, aber wir wissen, dass es de facto Tribut war.
Jetzt auch gerade mal bei der Geschichtsschreibung sind, wir können uns auch über die Beschreibung vielleicht der Symptome und so weiter auch sicher sein, dass es nicht Pest war, oder wurde das auch über, wie es eben mit diesem Fall von vor 5000 Jahren aus Deutschland war, über Ausgrabungen und Untersuchungen von Verstorbenen gemacht?
Eine retrospektive, also rückblickende Diagnose über die Schilderung von Krankheitssymptomen ist immer schwierig und davon raten wir grundsätzlich ab. Letztendliche Sicherheit bringt tatsächlich nur die archäogenetische Untersuchung. Das machen beispielsweise die Fachleute vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Die können das, andere Forschergruppen können das auch, aber das sind so unsere Partner gewesen bei der Ausstellung, die wir gemacht haben. Und diese Ergebnisse sind tatsächlich völlig belastbar. Da gibt es dann gar keinen Grund zum Zweifeln, es sei denn, irgendjemand hat dann die Probe verunreinigt, aber selbst das würde man ja feststellen können. Insofern, natürlich ist es auch so, dass wir deutlich mehr Schriftquellen als archäogenetische Nachweise haben, aber mittlerweile wird immer mehr beprobt, sodass wir eben immer mehr überprüfen können und dann tatsächlich auch feststellen können, dass die Schriftquellen, die eben dann dezidiert die Pest erwähnen, häufig dann auch eben tatsächlich die Pest erwähnen, weil wir eben dann archäogenetisch nachweisen können, dass es ja wohl die Pest war. Aber allein davon, dass jemand schildert, jemand habe Beulen gehabt, habe Fieber gehabt, das reicht zur hundertprozentigen Diagnose eben nicht.
Sie sagten vorhin, das war quasi die erste Welle der ersten Pandemie. Das heißt, auch nach der Justinianischen Pest im 6. Jahrhundert gab es immer wieder nochmal Ausbrüche. Haben die sich auf Byzanz weiter beschränkt oder waren da auch die anderen Teile Europas betroffen?
Die anderen Teile Europas waren sehr stark betroffen. Wir haben zum Beispiel aus Rom, aus dem Rom des 6., 7. Jahrhunderts haben wir einen gut überlieferten Pestfall, in dessen Zusammenhang Papst Gregor eben seine Pestmesse geschrieben hat, die bis heute eben Teil der Liturgie eben ist. Und dort haben wir dann eben auch so die ersten Verknüpfungen zu Sankt Sebastian als Pestheiligen. Dazu können wir gerne auch später noch was sagen, das ist auch eine sehr, sehr interessante Gestalt. Aber das Ganze ist auch nicht aufs Mediterraneum beschränkt. Wir haben tatsächlich auch nördlich der Alpen, auch im heutigen Deutschland, haben wir aus dem 6., 7. nachchristlichen Jahrhundert eindeutig nachgewiesene, beprobte Todesfälle, die mit Yersinia pestis in Verbindung stehen, die auf Yersinia pestis zurückgehen. Und wir haben tatsächlich auch eindeutige Yersinia pestis Fälle auf den britischen Inseln. Das heißt, im Grunde ist ein großer, großer Teil von Europa von der ersten Pandemie betroffen gewesen. Und auch dort möchte ich noch einmal darauf hinweisen, da fehlen zwar noch die Beprobungen, aber eben Schriftquellen weisen deutlich darauf hin, dass wir im Sassanidenreich, also im Perserreich, im Persischen Reich, dem großen Gegenspieler der Byzantiner zu dieser Zeit, dass wir dort ebenfalls große Pestausbrüche haben.
Aber das hatten Sie ja, glaube ich, eben auch schon gesagt, die Pest konnte sich dann nicht endemisch festsetzen in Europa. Die ist irgendwann, war es wieder vorbei.
Ja, das ist eine Frage der Perspektive so ein bisschen. Also sie ist eben tatsächlich vom 6. Jahrhundert bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts da. Und das ist eben durchaus eine recht lange Zeit. Wir wissen nicht, wie lange diese dritte Pandemie anhalten wird.
Aber nach dem 8. Jahrhundert war de facto die Pest nicht mehr in Europa vorhanden.
Genau, dann war sie weg. Wie gesagt, wir wissen nicht wohin, wir wissen nicht warum.
Was sind denn dann so die besten Erklärungsansätze, warum sie weg ist? Irgendwelche Ideen muss man ja haben, auch wenn es jetzt nicht hinreichend gut bewiesen ist bis jetzt.
Tja, also man könnte darüber nachdenken, ob denn die Bewohner Europas nach so langen Jahren der Konfrontation mit der Pest eben immuntechnisch besser aufgestellt waren. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man eben von der Demografie ausgeht und sagt, ja gut, vor den Karolingern haben wir eben eine verhältnismäßig geringe Bevölkerungsdichte, sodass eben im Grunde einfach keine Übertragungsmöglichkeit mehr da ist. Das halte ich für keine allzu gute Argumentation, weil es eben die natürlichen Reservoire der Pest eben im Grunde nicht berücksichtigt, denn bei den Nagetieren müsste es dann ja im Grunde weiter bestehen. Vielleicht spielen auch klimatische Gründe eine Rolle, das halte ich für wahrscheinlicher, dass es eben dann deutlich wärmer wird, deutlich besseres Wetter wird und auf diese Art und Weise eben dann die Nager sich weiter in ihre Naturräume zurückziehen können und nicht die wärmeren Behausungen der Menschen gezielt suchen. Das ist auch etwas, was im 14. Jahrhundert offenbar eine Rolle spielt.
Wenn dann jetzt in der Mitte des 14. Jahrhunderts dann der Schwarze Tod nach Europa kommt, der trifft Europa ja am heftigsten von allen Pandemien. Lag das dann auch da an klimatischen Gründen oder hat sich Yersinia pestis mutiert, dass es einen stärkeren Krankheitsverlauf hervorgebracht hat? Warum ist diese zweite Pandemie so viel heftiger als die erste?
Ich glaube nicht, dass sie sehr viel heftiger war als die erste. Zumindest nur eingeschränkt. Denn zum einen muss man sagen, dass die Bevölkerungszahl in Europa, insbesondere im warmen 12. Jahrhundert, extrem gewachsen ist. Auf diese Art und Weise hatte man dann eben schon einfach mehr Menschen, die sich haben anstecken können. Das ist das eine. Zum anderen haben die Städte einen gewaltigen demografischen Aufschwung genommen. Es gab mehr Städte, die waren dichter besiedelt und hatten höhere Einwohnerzahlen. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für eine ansteckende Infektionskrankheit. Dann kommt noch hinzu, dass beispielsweise der Handel eine deutlich größere Rolle gespielt hat, insbesondere auch der Überlandhandel, aber eben auch der Schiffshandel, sodass die Pest an Bord von Schiffen oder im Fell von Waren eben größere Wege zurücklegen konnte, als es eben noch im Frühmittelalter der Fall war. Dann kommt auch noch hinzu, dass große naturräumliche Hindernisse aus dem Weg geräumt waren. Im 14. Jahrhundert sind die großen Urwälder Europas allesamt gerodet. Ja, insofern konnte die Pest auch nicht mehr vor ein naturräumliches Hindernis stoßen und sagen, gut, das ist undurchdringlich, hier geht's nicht weiter, auch weil die Menschen eben nicht durch können. All das war eben dann anders als in der Spätantike. Hinzu kommt noch, dass die Menschen ganz offenbar geschwächt waren vor verheerenden klimatischen Entwicklungen wenige Jahre vor dem Ausbruch der Pest, dann 1346, 47. Es hat anhaltende, lange Regenfälle jahrelang gegeben, Missernten und so weiter, sodass die Pest dann eben auch auf eine sehr, sehr geschwächte europäische Bevölkerung gestoßen ist.
Also ich finde, da stecken einen ganzen Haufen interessanter Parallelen drin, auch zu heute. Also ich meine, Sie hatten ja vorhin gesagt, ja, also Sachen wie Globalisierung, engere Zusammenwohnen in Städten und auch eben dieses Verhindern, dass sich Tiere in ihren Naturräumen zurückziehen können und dadurch eben Zoonosen wahrscheinlicher werden. Das klingt vieles wie jetzt, was wir gerade im Moment erleben.
Ja, richtig. Ganz genau, da gibt es eben ganz erstaunliche Parallelen. Und wenn wir jetzt eben noch den Zwischenschritt der dritten Pandemie dazu nehmen, Da konnte man dann zum ersten Mal so wirklich sehen, was denn ganz neue Beförderungsmöglichkeiten, wie beispielsweise enorm leistungsfähige Takelage oder die beginnende Dampfschifffahrt und so weiter, was das eben auch für Infektionskrankheiten bedeutet. Die Pest ging dann eben nicht mehr in Jahren oder Jahrzehnten um die Welt, beziehungsweise um die alte Welt damals, sondern war in wenigen Wochen über einen Weltozean gewandert. Ne? Also eben auch nochmal eine sozusagen keine Verkürzung der Wege, aber eine Verkürzung der Reisezeit. Insofern wuchs die Welt damals schon zusammen. Und was wir heute mit Flugzeugen und so weiter machen können, das ist nochmal die Potenzierung dieser Möglichkeiten.
Ich finde auch immer diese Gedanken so heftig, dass wenn wir jetzt auch hier irgendwo in kleineren Dörfern irgendwo in Europa sind und wir uns alle quasi gegenseitig durch Tröpfcheninfektionen angesteckt haben, was irgendwo in mitten von China weit weg von uns stattgefunden hat und wir trotzdem so viele Kontakte haben, dass sich dann über diese Tröpfchen in einem halben Jahr quasi die gesamte Welt in Gefahr geraten ist, sich mit diesem Virus anzustecken. Wenn man mal so drüber nachdenkt, das heißt ja, es müssen ja so viele zwischenmenschliche Kontakte stattfinden, weil bei Covid-19 ist es ja die Tröpfcheninfektion und bei der Pest, das war ja dann eher dieses, wir tragen Waren von A nach B, die mit Flöhen oder vielleicht auch mit Ratten verseucht sind und ja, schicken es so von A nach B.
Ja, das ist richtig. Also es ist tatsächlich sehr interessant, diese parallelen Unterschiede zu beobachten. Es ist halt nicht immer die Beulenpest. Ich glaube, die Menschheit hat auch hier und da tatsächlich verdammtes Glück gehabt, was Verläufe von Pest eben betrifft. Ich möchte da ganz kurz an die Lungenpestepidemie in der Mandschurei zu Beginn des 20. Jahrhunderts erinnern. Das ist heute auch weitgehend zumindest hier unbekannt, in China nicht. Aber das war eben kein Beulenpestverlauf, sondern das waren Lungenpestverläufe, die dann in Verbindung standen mit dem Neujahrsfest in China. Und zu diesem Neujahrsfest wandern eben die ganzen Wanderarbeiter und Tagelöhner zurück in ihre Heimatstädte, die vorher sich im Norden Chinas in der Mandschurei eben dann da verdingt haben als Jäger, Jagdhelfer, wie auch immer. Und im Zuge dieser Wanderungsbewegung kam es eben auch zum vielfachen Übertrag der Lungenpest und da sind eben dann auch Zehntausende an der Lungenpest gestorben innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und wie gesagt, ich möchte nicht alarmistisch klingen, aber das sind eben immer so Dinge, die man im Hinterkopf behalten sollte. Es hätte auch ganz anders laufen können.
Ich hatte in meinen Notizen mir die Frage aufgeschrieben, besteht die Möglichkeit einer neuen Pestpandemie? Ich sollte besser wohl fragen, besteht die Möglichkeit einer neuen Welle der aktuellen Pestpandemie?
Genau. Das ist in der Tat die in der Sache richtigere Formulierung. Also ich möchte mich da gerne der Weltgesundheitsorganisation anschließen, die diese Krankheit als Re-Emerging Disease kategorisiert, also als eine Krankheit, die erneut auf dem Vormarsch ist, die allerdings tatsächlich nicht droht, in naher Zukunft völlig außer Kontrolle zu geraten. Das glaube ich nicht. Die WHO ist mit ihren Spezialistinnen und Spezialisten vor Ort, dort, wo es eben immer wieder zu kleineren Ausbrüchen kommt. Ja, also wie gesagt, die WHO hat da ein wachsames Auge drauf. Allerdings muss man da auch sagen, insbesondere dort, wo sich die Pest als Krankheit der Armen manifestiert, wie auf Madagaskar oder in der Provinz Ituri im Kongo, da geht es eben häufig auch einher, wie in Ituri, mit anderen Problemen, beispielsweise einer ja, völlig zerstörten oder nicht existenten gesundheitlichen Infrastruktur und Krieg, Bürgerkrieg. Und wo das zusammenkommt, kann die WHO im Grunde gar nicht so handeln, wie sie möchte. Und das ist dann immer so ein bisschen problematisch.
Also einfach, weil dann die, ja, wie Sie ja sagten, eigentlich relativ gut wirkende Antibiotikumsbehandlung nicht stattfinden kann, einfach weil, ja, Infrastrukturen nicht vorhanden sind, weil die Möglichkeit ist, einfach zu den Leuten, die an dieser Krankheit leiden, nicht hin oder nicht schnell genug hinzukommen.
Korrekt, ganz genau, das ist das Problem. Also die WHO fährt ganz interessante Kampagnen, um die Pest eben einzudämmen. Es werden sogar Radiospots geschaltet, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Aber das ist natürlich im Zeitalter der digitalen Medizin, das wirkt für uns heute steinzeitlich, ne? Aber es geht eben nicht anders in diesen fürchterlich armen Regionen.
Ich bin ja auch Geschichtslehrer und muss mir von daher auch immer Gedanken machen, wie ich solche Themen im Unterricht behandle. Jetzt mal ganz prägnant gefragt, sollte dieses ganze Thema Pestepidemien in der Geschichte, Ist das ein für uns heute relevantes Thema für den Geschichtsunterricht?
Ja, ich finde schon. Man kann anhand der Pestepidemien, da kann man sich im Grunde die quellentechnisch am besten aufgearbeiteten heraussuchen, kann man sich tatsächlich so beispielsweise heutige Krankheitsverläufe wunderbar angucken. Und vor allen Dingen, und da finde ich, ist der Geschichtsunterricht dann eben in der Pflicht, was denn die Seuche mit der Gesellschaft macht. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da kann man eben dann auch, glaube ich, viel an Reflexionsarbeit oder an Reflexion ermöglichen bei den Schülerinnen und Schülern, bei dem, was gerade um sie herum geschieht. Also man kann tatsächlich, wenn man sich eben verschiedene Darstellungen, Schilderungen der Pest in der Geschichte anschaut, kann man eben feststellen, dass ja Seuchen tatsächlich als Katalysator von menschlichem Verhalten wirken. Und zwar zum Guten wie zum Schlechten. Wir haben Entwicklungen, wo wir sehen können, dass das Hospitalwesen wunderbar Aufschwung genommen hat in Reaktion auf die Pest, was uns heute eben noch zugutekommt. Wir haben Berichte von sich aufopfernden Dorfgemeinschaften, die selbst zugrunde gehen, um ihre Mitmenschen zu schützen. Das ist eine sehr interessante Geschichte aus dem England des 17. Jahrhunderts. Die große Pest von London 1665 betraf eben nicht nur die Hauptstadt, sondern ging eben auch weiter nach Norden. Unter anderem erreichte sie auch das Dorf Iem, und dieses Dorf hat sich eben unter Führung des Pfarrers selbst vollkommen freiwillig isoliert und hat auf diese Art und Weise eben verhindert, dass die Pest weiter nach Norden vordringen konnte, und hat selbst damit mit einem hohen, hohen Blutzoll bezahlt. Also das ist so ein Beispiel, wie die Pest im Grunde das Gute im Menschen und die Opferbereitschaft des Menschen für andere Menschen tatsächlich katalysieren kann. Und andererseits haben wir eben auch zahlreiche Beispiele dafür, wie die Pest dann eben dazu geführt hat, dass das Schlechteste im Menschen zum Vorschein gekommen ist. Und ich denke, da sind die schlagendsten Beweise die Pogrome an den Juden im 14. Jahrhundert, die als Sündenböcke, als vermeintliche Brunnenvergifter gebrandmarkt wurden. Und dahinter standen dann doch letztlich vor allen Dingen weltliche Motive, weil die Juden eben als Geldleier verhasst waren und man auf diese Art und Weise sowohl die alten Gottesmörder sich vom Hals schaffen konnte, als auch noch die lästigen Gläubiger, denen man das Geld nicht zurückzahlen wollte.